wo gehöre ich hin, so was ist mir vertraut, wo habe ich den Eindruck, da kenne ich die kulturellen Codes und was ist mir nicht vertraut. Ich glaube, weil ich selbst diesen Weg gegangen bin, auch mal so zum Unvertrauten hin.
Ja.
Und das ist auch nie abgeschlossen. Ich mache immer noch Fremdheitserfahrung. Ja, gerade jetzt hier an der Musikhochschule. Ja, von klassischer Musik verstehe ich wirklich wenig einfach, weil das wurde nie gehört bei uns zu Hause. Das habe ich mir nicht angeeignet dann danach. Das verlässt einen nicht. Immer das Gefühl zu haben, ich weiß hier nicht gut Bescheid. Ich kenne bestimmte Namen gar nicht. Ich habe bestimmte Stücke noch nie gehört. Und wenn dann mit so einer großen Selbstverständlichkeit darüber gesprochen wird, immer so zwischen den Zeilen, ja, das gehört doch dazu, das kennst du nicht, das ist doch
Zum
hier Kanon,
Kanon.
genau. Und dann denke ich, na, ich habe auch einen Kanon, aber einen anderen.
Hallo und herzlich willkommen zur 87. Folge von Mehr als Töne, Musikpädagogik und Gesellschaft. Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge spreche ich mit Nicole Werner, einer meiner Kolleginnen an der Musikhochschule Lübeck. Wir arbeiten in verschiedenen Gebäuden und hatten zunächst einmal keine Berührungspunkte, weil ich in erster Linie in der Lehre und in Studiengangsangelegenheiten tätig bin, während Nicole am Brahms-Institut arbeitet, in dem die Musikwissenschaft zu Hause ist. Und in der sogenannten Villa Brahms, einem herrschaftlichen Gebäude im Stil des norddeutsch-dänischen Klassizismus, ist sie für die Öffentlichkeitsarbeit und das Veranstaltungsmanagement zuständig. Berufsbegleitend absolviert sie ein Masterstudium im Kultur- und Medienmanagement an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Darüber hinaus moderiert sie gelegentlich auch den Podcast Gedankensprünge, in dem Menschen der drei Lübecker Hochschulen regelmäßig ins Gespräch miteinander kommen. Seit kurzem ist Nicole auch Gleichstellungsbeauftragte an der Musikhochschule Lübeck. Ich erinnere mich gut an unseren ersten Mailkontakt vor etwa einem Jahr. Damals beendeten wir ein pädagogisches Projekt mit dem Namen Kompass. Im Rahmen dieses Projekts sind Studierende der MHL einmal pro Woche an Lübecker Schulen gegangen, um sozial benachteiligte Jugendliche beim Erledigen ihrer schulischen Aufgaben zu unterstützen und sie auf ihrem Weg zum ersten Schulabschluss zu begleiten. Vor etwa einem Jahr suchten wir also nach einem Ort, an dem wir den Projektabschluss und die erfolgreichen Schulabschlüsse der Jugendlichen feiern können, und hatten die Idee, diese Feier in der schicken Villa Brahms abzuhalten. Nicole Werner war von dieser Idee sofort angetan und bot auch direkt an, dass wir im Sommer für das gemütliche Beisammensein den Garten der Villa sowie Bierbänke und Tische nutzen können, die im Keller des Gebäudes gelagert sind. Was diese kleine Geschichte mit dem Thema dieser Podcast-Folge, mit sozialer Nachhaltigkeit, zu tun hat, wirst du während des Hörens dieser Folge herausfinden. Ich habe unser Gespräch im Büro aufgezeichnet und daher sind wieder ein paar Hintergrundgeräusche zu hören. Darunter Bauarbeiten an der großen Petersgrube und eine Schiffssupe. Ich freue mich sehr, dass wir hier heute in meinem Büro zusammenkommen, um uns über ein wichtiges Thema zu unterhalten, und zwar soziale Nachhaltigkeit. Meine erste Frage ist, wofür dieser Begriff soziale Nachhaltigkeit eigentlich steht. Da bist du jetzt inzwischen eine Expertin, und warum du angefangen hast, dich dafür zu interessieren.
Fangen wir mal mit dem zweiten Teil der Frage an,
Ja,
warum ich angefangen
ja.
habe, mich dafür zu interessieren. Ich glaube, das hat eigentlich mehrere Gründe. Ich bin an die soziale Nachhaltigkeit gekommen, weil ich mich sehr für all die Bewegungen im Kulturmanagement interessiere, wo es darum geht, ein neues oder ein anderes Publikum zu gewinnen.
Ja.
Also das, was unter Audience Development oder Outreach diskutiert wird oder auch Nichtbesucherinnenforschung, Das fand ich.
Das gibt es auch schon als Begriff, nicht ja, BesucherInnenforschung.
Das gibt's, ist natürlich wahnsinnig komplex und anspruchsvoll, weil BesucherInnenforschung ist deutlich leichter. Die Einrichtungen wissen ja schon, wer kommt, aber wer nicht kommt, also da überhaupt erstmal eine Stichprobe, eine aussagekräftige zu generieren, das ist komplex und deswegen machen das, glaube ich, auch erst so wenige und es gibt im deutschsprachigen Raum meines Wissens nach auch nur 2 Publikationen bislang dazu. Ich hoffe, es wird noch mehr, weil es so ein spannendes Feld ist. Und das hat mich das ganze Studium hindurch interessiert. Und dann habe ich witzigerweise als letztes Pflichtseminar in meinem Studium noch ein Seminar zur Nachhaltigkeit belegt. Und dachte vorher, naja, also ökologische Nachhaltigkeit, Klimakrise und so weiter, darum wird es wohl gehen.
Allgegenwärtig auf jeden Fall.
Absolut. Ich habe erst in diesem Seminar begriffen, dass Nachhaltigkeit eigentlich 3 Dimensionen hat und die ökologische zwar diejenige ist, die so am präsentesten ist im gesellschaftlichen Diskurs, aber gar nicht die einzige. Es gibt noch die ökonomische Nachhaltigkeit. Da geht es dann um so Sachen wie Arbeitsplätze sichern, nachhaltiges Wirtschaften, faire Lieferketten und die soziale Nachhaltigkeit. Mittlerweile bin ich fast so weit zu sagen, ich glaube, die soziale Nachhaltigkeit ist eigentlich die wichtigere, die entscheidendere, weil am Ende geht es ja immer um Menschen. Menschen, die ihre Denkhaltung ändern müssen, die ihre Konsummuster ändern müssen. Und da denke ich, dass die soziale Nachhaltigkeit einfach der Ausgangspunkt ist. Also das Soziale zieht sich im Grunde durch alle anderen Dimensionen.
Ja, weil wir diejenigen sind, die die Entscheidungen treffen, wie sie leben und miteinander leben, oder?
So ist es.
Ja.
Und an der Stelle habe ich einfach eine Schnittmenge zu dem Bereich gesehen, der mich so interessiert. Andere BesucherInnen gewinnen, kulturelle Teilhabe ermöglichen. Das war wirklich so ein Aha-Erlebnis, dass ich dachte, wow, das gehört ja elementar zusammen. Aber mir schien, dass das noch gar nicht so verbunden wird in der Forschungsliteratur und erst recht nicht in den Kulturinstitutionen, die ja doch zwar schon mittlerweile das Thema Nachhaltigkeit auch sehr stark forcieren und zum Beispiel ihre Klimabilanz veröffentlichen, ja. CO2-Abdruck, sowas, das kriegt man jetzt häufiger mit. Schon auch ein bisschen soziale Nachhaltigkeit im Sinne von Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden, so etwas. Aber der Bereich Publikum und wie sozial nachhaltig sind wir eigentlich da mit unseren Veranstaltungen, gerade als öffentlich finanzierte Kulturinstitution, ja. Das ist irgendwie für mich so eine Verbindung, die noch nicht gezogen wurde. Ja, umso mehr Lust hatte ich dann, mich für meine Masterarbeit damit zu beschäftigen.
Ja, du hast kulturelle Teilhabe jetzt schon ins Spiel gebracht. Ist ja ein ganz wichtiger Begriff oder Konzept. Aber eine Sache habe ich jetzt noch, die würde ich gerne noch sagen zu dem, was du eben sagtest. Das mit der Nichtbesucherinnenforschung. Wie findet man überhaupt raus, warum die nicht kommen? Und da habe ich gedacht, das wäre hier in Lübeck eigentlich recht einfach. Das könnte auch sogar ein Studierendenprojekt sein. Man stellt sich einfach hier vor die Musikhochschule, wo Menschen an der Trave entlang laufen und fragt sie hier, sie sind vor der Musikhochschule, wohnen sie in Lübeck, sind sie ja schon mal im Konzert gewesen, kennen sie den Konzertsaal? Und dann könnte man sie im Endeffekt fragen, aha, sie waren noch nie da, warum eigentlich nicht?
Ja.
Fiel mir so spontan ein, wäre auch ein interessantes Projekt.
Total, ich glaube, das wäre auf jeden Fall schon eine Möglichkeit, viele neue Erkenntnisse zu gewinnen. Also bei der Nichtbesucherinnenforschung ist es so, dass im Grunde genommen so, also jetzt, ich will nicht zu sehr in die Tiefen der empirischen Sozialforschung hinabsteigen, aber es gibt ja immer qualitative und quantitative Methoden. Ja. So quantitativ wäre dann irgendwie so ein Fragebogen, wie oft gehen Sie ins Theater, Museum, was auch immer, oder und qualitativ wäre dann wirklich, wie du es gerade geschildert hast, ein Interview mit einzelnen Personen zu führen, das ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Und das ist eigentlich das Aussagekräftigere, weil an der Oberfläche viele vielleicht erstmal sagen würden, ja, keine Zeit, kein Interesse, ist mir zu teuer. So, aber das, was dahinter liegt, ist ja eigentlich das Spannende. Also was heißt kein Interesse?
Ja, genau.
Was sind denn die Interessen und warum hat man das Gefühl, dass die nicht abgebildet werden in der Institution? Und mir fällt gerade auf, dass ich deine Frage zur sozialen Nachhaltigkeit noch gar nicht so richtig beantwortet habe.
Kannst was das du ja eigentlich jetzt noch ist. Nachholen.
Also genau, kulturelle Teilhabe wäre ein ganz wichtiger Bestandteil von sozialer Nachhaltigkeit, weil da geht es eigentlich darum zu fragen, was hält die Gesellschaft zusammen langfristig und wie können wir für alle Mitglieder der Gesellschaft Teilhabe ermöglichen an Bereichen wie Gesundheitssystem, Bildungssystem oder eben auch Kultur.
Ja, Also du beziehst dich da auf den nationalen Kulturdialog und die Definition ist von 2019. Da steht, ich zitiere, kulturelle Teilhabe meint ein sozial inklusives, von vielen mitgestaltetes Kulturleben. Es gilt, das geförderte kulturelle Leben sozial durchlässiger zu machen und gezielt diverse Bevölkerungsgruppen zu ermächtigen, ihre ureigenen Interessen und Vorlieben zu erkennen und diese vor- und einzubringen, sichtbar zu machen. Und dann haben wir auch darüber gesprochen, dass viele offenbar gar kein Interesse haben, in gewisse kulturelle Institutionen zu gehen. Die haben da gar keinen Antrieb. Und da hast du dann den Relevanzmonitor Kultur zitiert, Zahlen von 2023. Und das war, glaube ich, eine quantitative Erhebung, also mit Fragebögen. Mhm,
genau.
Und da wurde 2023 eben festgestellt oder publiziert, dass 2/3 der Befragten nicht ins Theater gehen oder in die Oper oder in klassische Konzerte oder in eine Tanzveranstaltung. Genau, und das ist ja so ein bisschen das Problem, dass wir uns fragen, woran liegt das denn? Traust du dich da mal Hypothesen aufzustellen oder zu sagen, was du beobachtest als auch eine Frau, die in vielen Museen gearbeitet hat oder im Kulturbereich schon lange tätig ist und jetzt auch in der Musikhochschule Lübeck Öffentlichkeitsarbeit betreibt und ja, einfach da auch viel beobachtet, jeden Tag.
Da sehe ich auf jeden Fall mehrere Ursachen und da gibt es auch schon Forschung zu, dass im Grunde genommen die Nicht- oder die Noch-Nicht-BesucherInnen, das ist ein blinder Fleck für fast alle Institutionen. Und dann kommt es darauf an, wie selbstkritisch bin ich als Institution? Habe ich die Bereitschaft, das überhaupt in den Blick zu nehmen und die Frage zu beantworten, okay, was für Ausschlussmechanismen gibt es denn? Warum kommen diese Leute nicht? Oder, was auch leider viele Kulturinstitutionen machen, ich sage mir, die Leute will ich auch gar nicht haben.
Das wäre Exklusion und würde nicht so der Definition von kultureller Teilhabe entsprechen.
Es gibt im Kulturbereich einfach Menschen, die wörtliches Zitat sagen, die Pommesfresser will ich ohnehin nicht im Konzert haben.
Oh.
Sowas gibt es.
Das sollte nicht der Titel dieser Podcast-Folge werden.
Das ist einfach so, dass Hochkultur, es ist ein blödes Wort, aber darunter versteht man ja so Theater, Oper, sowas.
Wo die Kunstwerke gezeigt werden.
Genau. Das kann einfach eine sehr exklusive Sache sein. Und manche möchten auch, dass es so bleibt.
Ja.
Da ist dann immer die Frage, welchen Zweck hat Kunst und Kultur, wenn ich daraus was Exklusives mache? Dann sind wir wieder bei Bourdieu, Distinktion. Mhm. Dann nehme ich das, um mich abzugrenzen. Dann sind meine persönlichen Interessen und Vorlieben nichts, womit ich eine Brücke zu anderen Menschen bauen kann, sondern dann ist das was, wo ich mich mit einem kleinen exklusiven Kreis zusammenfinde und die anderen bleiben draußen. Das ist nicht kulturelle Teilhabe.
Ja.
Genau. Und ich glaube, dass gerade Kulturinstitutionen, die ja durch öffentliche Gelder auch finanziert werden, dass die schon auch einen gesellschaftlichen Auftrag haben.
Ja,
dass das eigentlich eine Haltung ist, die man sich gar nicht leisten kann als Institution heutzutage. Und das ist das größte Problem, das ich sehe, die Haltung bei den Institutionen. Denn die Leute, die nicht kommen oder noch nicht kommen, natürlich kann man da sagen, gut, die haben kein Interesse, aber warum haben sie kein Interesse? Also gibt es dann offensichtlich keine Anknüpfungspunkte für deren Lebensrealität, was die Programme angeht, die Veranstaltungsformate? Oder, und das ist, glaube ich, noch entscheidender, ist das so, dass diese Menschen das Gefühl haben, das ist irgendwie nichts für mich. Da passe ich nicht hin oder das ist so ein Universum, da gibt es so ganz eigene Codes und Verhaltensregeln und die kenne ich nicht genau. Da weiß ich nicht, wie ich mich benehmen soll. Da fühle ich mich unwohl. Das lasse ich lieber.
Also letztlich sind es Vorurteile in den Köpfen von Menschen, die sie davon abhalten, vielleicht irgendwo hinzugehen?
Ja, es müssen gar nicht Vorurteile sein. Ich sage immer, wenn ich es schon mal erlebt habe, ist es ja kein Vorurteil mehr, dann ist es ein Urteil. Dann hatte ich ein Erlebnis und ich habe mir eine Meinung dazu gebildet. Und es ist schade, wenn ich dann keine Möglichkeit habe, die zu korrigieren. Aber
Das ist ja ein möglicher Fall, aber ich glaube, es gibt ja noch mehrere mögliche Fälle, die man betrachten müsste. Also wenn Menschen noch nie zum Beispiel hier im Konzertsaal waren, dann haben sie die Erfahrung noch nie gemacht, haben es aber vielleicht gehört. Die Menschen, die da hingehen, sind so und so und ich bin eben anders. Und das wäre für mich dann ein Vorurteil, was man erst revidieren kann, oder korrigieren, wenn man das erlebt hat und eine positive Erfahrung gemacht hat.
Ja, das ist ja das Ziel und die Hoffnung, die sich mit kultureller Teilhabe verbindet. Ne? Dass die Menschen, die dann mal kommen, die vorher nicht gekommen sind, eine positive Erfahrung machen. Aber da gehört eben ziemlich viel dazu, auch von institutioneller Seite. Da kann man nicht weitermachen wie bisher auch. Also ich glaube, dass um kulturelle Teilhabe zu ermöglichen, es sehr, sehr viel mehr Wandel in den Institutionen geben müsste. Und es fängt beim Personal an. Wie divers ist das eigentlich?
Ja.
Also welche, wir sagen ja nicht mehr soziale Klassen, sondern reden eher von Milieus, aber welche Milieus sind da vertreten auf den Entscheidungsebenen? Wie gut schafft es die Institution, sich andere Blickwinkel ins Haus zu holen, andere Betrachtungsweisen, andere kulturelle Vorlieben, Vorstellung. Ich glaube, das wäre so der Ausgangspunkt. Da müsste man sich öffnen. Und wenn man merkt, wir haben diese Expertise gar nicht, dann müsste man über Kooperationen und über Netzwerke, die man sich aufbaut, dafür sorgen, dass die Expertise ins Haus geholt werden kann. Und dann, glaube ich, können eben auch neue Programme entstehen, neue Inhalte. Oder man kann vielleicht auch mal über Formate nachdenken. Muss denn Konzert so sein? Ich kaufe mir ein Ticket, ich komme, ich setze mich hin, ich bin anderthalb Stunden oder zwei ruhig, dann applaudiere ich und dann gehe ich wieder. Oder kann man das
nicht? Und ich muss an der richtigen Stelle auch applaudieren und nicht an der falschen.
Ja, ganz wichtig, genau. Ja, und da gibt es einige Institutionen, die das schon versuchen und da innovativ sind und neue Wege gehen. Aber es gibt noch ganz, ganz viele, die so ein bisschen festhalten an dem, was war. Und denken, es hat doch immer gut funktioniert. Und wir sagen schon seit Jahrzehnten, unser Publikum stirbt aus, aber es kommen ja immer noch Leute. Aber wenn man sich dann, wie du eingangs auch gesagt hast, die Zahlen mal anguckt, dann sind die eigentlich erschreckend. Also wie du gesagt hast, zwei Drittel interessieren sich überhaupt nicht für sogenannte hochkulturelle Veranstaltungen. Das kann doch nicht das Ziel sein. Dann bin ich ja wirklich als Institution überhaupt nicht mehr relevant, wenn ich nur so wenig Menschen erreichen kann.
Ja, das sehe ich auch so. Und ich sage auch immer, spaßeshalber spreche ich dann auch von Tiefkultur, obwohl der Begriff sich nicht etabliert hat. Aber ich finde das einfach lustig, das dann so gegenüberzustellen. Und dann die Menschen, die vielleicht in der sogenannten Tiefkultur, was auch immer das sein soll, tätig sind, sich nicht dafür interessieren, müssten sich ja die Menschen der anderen sogenannten Hochkultur fragen, ja, woran liegt es denn? Warum interessiert es sie nicht? Vielleicht kannst du noch mal sagen, was man konkret verändern kann oder was du für Ideen hättest, damit verschiedene Menschen zusammenkommen an einem Ort, der eben, wie du sagst, mit öffentlichen Geldern ausgestattet ist und eigentlich für die gesamte Gesellschaft da ist.
Also ja, da kann man sich die Barrieren ein bisschen genauer angucken. Also was hält Menschen davon ab, zu kommen?
Ja.
Und da ist, was auch immer wieder in Befragung genannt wird, ja, das ist mir zu teuer. So, und das kann eine Barriere sein, finanzielle Barrieren. Die Veranstaltung selbst ist teuer, die Anreise ist vielleicht teuer. Das Problem ist natürlich, wir können ja jetzt nicht alle Kulturveranstaltungen gratis anbieten, weil da stehen ja auch Menschen dahinter, die bezahlt werden wollen. Also muss man irgendwie eine gangbare Lösung finden. Und es gibt mittlerweile schon Kulturinstitutionen, die haben zum Beispiel solidarische Preissysteme eingeführt. Da zahlt dann jeder, was er kann. Und der Gedanke dahinter ist, dass die mit mehr Geld ein bisschen mehr bezahlen, damit die mit weniger Geld ein bisschen weniger bezahlen können. So, da gibt es unterschiedliche Umsetzungen, aber das finde ich zum Beispiel ist ein gutes Signal, auch von der Institution zu zeigen, wir wollen hier verschiedene Menschen haben. Dann kann es physische Barrieren geben. Ja, es gibt immer noch so viele Einrichtungen, die sind nicht behindertengerecht, barrierefrei. Und da meine ich jetzt gar nicht nur Dinge wie, es fehlt ein Fahrstuhl oder die die Durchgänge sind nicht breit genug, damit ich da mit dem Rollstuhl durchfahren kann. Das ist ja, Gott sei Dank, da ist ja vieles jetzt auch gesetzlich geregelt. Ich meine auch so Dinge wie das Sprachniveau, also wie bewerbe ich Veranstaltungen, wie beschreibe ich, um was es da geht. Wenn das einfach ein sehr hohes Sprachniveau ist, Fachsprache, dann schließt das auch schon wieder Menschen aus, die instinktiv dann das Gefühl haben, das kann ich ja nicht mal richtig verstehen, worum es da geht. Dann ist das wohl nichts für mich.
Ja.
Also dieses einfache Sprache, ne? Auch das hört man ja jetzt häufiger. Es gibt viele, die ihre Website zum Beispiel schon umgestellt haben. Dann gibt es eine barrierefreie Version und da ist dann die Sprache einfach ein bisschen einfacher, was im Grunde nichts anderes heißt als kürzere Sätze, Fremdwörter werden erklärt. Und da könnten viele von profitieren, denke ich. Dann gibt es natürlich soziale Barrieren. Da sind wir wieder bei dem Gefühl, das ist irgendwie nichts für mich.
Ja, hast du gerade schon angesprochen. Ja.
Das kommt ja immer darauf an, wie ist man aufgewachsen, wie wurde man sozialisiert, ist man in seinem Elternhaus schon ins Theater gegangen, in die Oper gegangen, ist man mit bestimmten Dingen in Kontakt gekommen oder nicht, wie sah der Schulunterricht aus, Musik- und Kunstunterricht, was ist einem da vermittelt worden, denn es ist nun mal so, dass solche Werke einfach komplex sind und nicht so unmittelbar vielleicht schon auf jemanden wirken. Mhm. Zum Beispiel, wenn wir jetzt die abstrakte Kunst angucken, das sind ja oft Dinge, da gibt es auch mal so viele schöne Anekdoten, da stehen Leute davor und sagen, ja, das ist jetzt Kunst, kann ich auch. Oder so, was soll das? Ne? Und daran sieht man schon, das ist genauso wie mit der Musik. Also eine Brahms-Sinfonie ist komplexer und voraussetzungsreicher als jetzt ein Schlagersong.
Ja.
Das heißt nicht, dass das eine besser ist oder mehr wert ist als das andere. Es ist einfach eine andere Rezeption gefordert, um ja, das irgendwie würdigen zu können, so würde ich es mal sagen. Und dann entscheiden zu können, gefällt mir nicht. Und das ist ja völlig in Ordnung, wenn jemand lieber Schlager hört als eine Brahms-Sinfonie. Wir wollen ja nicht alle dazu zwingen, dass sie jetzt ins Konzert zur Brahms-Sinfonie gehen müssen. Aber das Ziel wäre ja, allen zu ermöglichen, frei zu entscheiden, möchte ich da hin oder möchte ich da nicht hin? Interessiert es mich oder interessiert es mich nicht? Das ist auch die Definition, die du vorgelesen hast aus dem Handbuch Kulturelle Teilhabe, war das, dass es darum geht, dass die Leute erstmal ihre ureigenen Interessen überhaupt entdecken können und dann sagen können, mag ich nicht.
Und ich denke da immer sofort an Martha Nussbaum, die ich sehr verehre als Philosophin und viel gelesen habe, die auch das gute Leben ja in vielen Texten versucht hat zu definieren und eben Wahlfreiheit als einen ganz übergeordneten Aspekt da sieht. Und die sagt eben, Wahlfreiheit ist erst gegeben, wenn ich überhaupt verschiedene Handlungsalternativen erkenne. Und vorher ist sie nicht gegeben, weil wenn ich immer nur eine Sache erlebe, wenn ich nur Schlager höre, dann weiß ich gar nicht, was mich erwarten könnte, wenn ich zum Beispiel, wie du sagst, eine Brahms-Sinfonie erfahre, weil ich habe es halt nie erlebt. Mhm. Und andersrum aber auch, das merke ich auch in der Institution, in der wir beide arbeiten, auf der anderen Seite gibt es auch viele Vorbehalte und gegenüber Rockmusik zum Beispiel, das sei ja so banal. Mhm. Und gestern hatte ich einen Lehrer zu Gast im Seminar, der hat mit uns Electronic Dance Music ein bisschen analysiert. Das fand ich zum Beispiel wichtig, damit wir wirklich diese Musik auch mal analysieren, wie eben auch klassische Musik analysiert wird, um zu merken, auch diese Musik, da haben sich Menschen was bei gedacht, wie die funktioniert und wofür sie gut ist. Und das muss ich ja alles als Mensch erkennen, wofür welche Musik gut sein kann und wie sie für mich, ja, wie sie mein Leben bereichern kann letztlich. Und das ist ja so ein Knackpunkt, an den wir, glaube ich, ran müssen. Also wir müssen im Endeffekt fragen, warum kann es denn mein Leben bereichern, ein Sinfonieorchester live zu erleben? Und was müsste dann im Konzertsaal passieren, damit ich auch das Gefühl habe, so, dass mein Leben bereichert wurde? Oder vielleicht auch schon, wenn ich reinkomme ins Gebäude. Was müsste passieren, damit ich mich da willkommen fühle? All diese Dinge. Wie siehst du das?
Ich mag in diesem Zusammenhang wahnsinnig gerne den Begriff der Resonanz. Hartmut Rosa, große Literaturempfehlung, Soziologe, hat dazu richtig viel auch publiziert. Und ich finde, es ist aber auch ohne, dass man das kennt, so ein Begriff, da kann man sich was drunter vorstellen. Resonanz, das heißt, irgendwas gerät in Schwingung. Und Es geht eigentlich darum, Menschen Resonanzerlebnisse zu ermöglichen. Es nützt ja niemandem was, wenn ich, wie auch immer, Menschen, die sonst nicht ins Konzert gehen, in die Brahms-Sinfonie, dann endlich in die Brahms-Sinfonie bekomme. Das ist ja auch schon mal ein Weg, dass die überhaupt mal drin sitzen. Und dann sitzen die da und denken, ich spüre nichts.
Es kann passieren.
Es gefällt mir nicht. Ich verstehe es nicht. Ich kann damit nicht in Verbindung treten. Genau, es kann passieren. Aber damit es nicht passiert oder damit es zumindest nicht allen passiert und einige vielleicht doch ein Resonanzerlebnis haben, da muss halt was passieren. So, und das sind viele Dinge. Ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass man eine Offenheit dafür hat. Was ist es denn alles? So, was im Grunde so diese, im Kulturmanagement redet man immer von der Visitor Journey. Also, wo fängt das an? Das fängt schon beim, noch nicht mal beim Ticketverkauf, es fängt noch davor an. Wann kriege ich das erste Mal von einer Veranstaltung was mit? Auf welchem Weg? Was bekomme ich damit? Und dann so nachzuvollziehen, bis die Leute dann im Konzertsaal sitzen. Was haben sie schon alles mitgemacht? Kann auch ein Leidensweg sein. Je nachdem, wie leicht war es, an Tickets zu kommen, wie leicht war die Anreise.
Die Zahlungsmethoden gehören da auch dazu.
Ja, gerade online gibt es ja noch immer wieder Probleme. Und wie war es beim Betreten des Konzertsaals, was auch immer? Wie habe ich mich gefühlt? Wie bin ich empfangen worden? Wie leicht war es für mich, mich zurechtzufinden? Zu entscheiden, wo ist die Garderobe? Will ich was ablegen? Ja oder nein? Das sind so Kleinigkeiten, aber das gehört natürlich alles zu so einem Erlebnis dazu. Und da anzuerkennen, es gibt Menschen, die kommen rein und sind erstmal unsicher. Was muss ich die Garderobe abgeben? Wo muss ich jetzt, wie finde ich meinen Sitzplatz? Mhm. Wo muss ich das Ticket vorzeigen? Das anzuerkennen und dem zu begegnen, irgendwie konstruktiv, das wäre schon mal ein erster Schritt.
Indem sie angelächelt werden zum Beispiel, oder?
Zum Beispiel, indem sie nicht das Gefühl haben, ich müsste das eigentlich alles schon wissen. Ja. Und zwar bevor ich hier reinkomme. Und wenn ich das nicht weiß, wenn ich hier reinkomme, dann gehöre ich hier auch gar nicht hin. Und auch so banale Sachen wie bequem sind eigentlich die Stühle im Konzertsaal? Oder wie viel Beinfreiheit habe ich? Habe ich die Möglichkeit, zwischendurch mal aufzustehen? Gibt es alternative Sitzmöglichkeiten, die vielleicht näher an den Ausgängen sind? Habe ich die Möglichkeit, zwischendurch mal rauszugehen? 1000 Kleinigkeiten. Und das mitzudenken, da gehört schon einiges dazu. Und auch ja, die Bereitschaft, sich aus seiner eigenen Blase mal ein bisschen rauszubewegen.
Ich musste jetzt gerade an ein tolles Ereignis denken. Das war in Berlin, als ich da noch wohnte. Da kam Taylor Mac, ein ganz toller Künstler aus den USA. Und der hatte eine Performance von 24 Stunden entwickelt. Und die 24 Stunden waren eine Reise durch die Pop-History, also durch 24 Jahrzehnte. Jedes Jahrzehnt bekam eine Stunde. Und in New York, glaube ich, hatte er das wirklich als 24-Stunden-Event durchperformt mit seinen Leuten, die damit beteiligt waren. Total krass. Er hat wirklich durchperformt, war nur ab und zu mal hinter der Bühne und hat sich umgezogen. Und in Berlin kam das dann in einer etwas veränderten Version ins Haus der Berliner Festspiele an 4 Abenden jeweils 6 Stunden. Und ich war am letzten Abend da, also bei diesem 6-Stunden-Event. Und ich fand das so cool, weil da war schon so eine tolle Stimmung, als ich reinkam. Also da kamen natürlich ganz viele queer People, alle mega entspannt. Mhm. Und es war einfach schon eine gute Stimmung, als ich hinkam. Und ich merkte, es wird heute ein toller Abend. Und er hatte auch direkt gesagt, hey, wenn ihr raus wollt, geht raus, trinkt einen Sekt und unterhaltet euch. Ne? Und der hat das alles mitbedacht, all diese Dinge. Und das fand ich daran so toll. Mhm. Und er hat eben auch hochgradig inklusiv gearbeitet und auch mit Audience Participation. Also ich musste zum Beispiel mit meiner Freundin, mit der ich da war, es gab so eine Szene, wir mussten uns vorstellen, wir sind auf einer Highschool Prom und wir müssen Slow Dance machen, also eng tanzen. Also der hat uns wirklich herausgefordert. Und zwar, wenn wir heterosexuell sind, auch mit dem gleichen Geschlecht. Und das fand ich einfach Hammer, also als kulturelle Erfahrung. Das fiel mir jetzt ein. Also ja. Es gibt ja so Künstler, die so tolle Dinge machen. Der hat allerdings wirklich Popular Music History gefeiert. Ne? Also da war nichts mit klassischen Werken oder europäischer Kunstmusik dabei. Ja. Aber da denke ich mir immer, von solchen Künstlern könnte eigentlich die sogenannte Klassikszene, jetzt in Anführungszeichen, glaube ich, viel lernen.
Ja, das glaube ich auch. Und letztlich, wenn man mal auf die Geschichte zurückblickt, sowas gab es ja alles schon mal. Also wenn wir so an Shakespeares Theater denken, da war es nicht normal, dass die Leute gekommen sind, sich hingesetzt haben, 2-3 Stunden geschwiegen haben, nicht gegessen, nicht getrunken haben,
ja,
sich das angeschaut haben, applaudiert haben und wieder gegangen sind, sondern da wurde zwischendurch sich unterhalten, gelacht, nicht, dass ich dabei gewesen wäre, aber es gibt ja Gott sei Dank einschlägige Beschreibung. Ja. Und da wurde gegessen, getrunken, kommentiert das Geschehen auf der Bühne. Und manchmal denke ich, naja, dass wir Shakespeare heute immer noch lesen und wertschätzen und aufführen, liegt vielleicht auch daran, die Sachen mussten auch gut sein. Wenn sie unter solchen Umständen irgendwie die Leute interessieren und faszinieren wollten und man nicht voraussetzen kann, gut, das ist unser wohlerzogenes Publikum, das kommt, das schweigt, das applaudiert am Ende, sondern die müssen wir erst mal begeistern.
Auf. Ja, eben. Das ist zum Beispiel auch so ein Grund für meinen Vater, warum er solche Konzerte nicht mag. Er möchte einfach die Freiheit haben, sich zu bewegen. Und vielleicht war das eben zu Shakespeares Zeiten, da hat man noch stärker auf diese Grundbedürfnisse geachtet. Auch ich habe jetzt Durst, also trinke ich jetzt etwas zum Beispiel.
Vielleicht ist es noch nicht so zu dieser, wie soll ich sagen, dieser Anbetung von Kunst. So dieses, das ist jetzt wirklich was ganz Besonderes und fast so eine religiöse Anbetung. Ich glaube, das war da einfach noch ein bisschen anders. Und ein bisschen mehr davon würde uns jetzt, glaube ich, auch wieder gut tun. Ja, und es wäre auch einfach anschlussfähiger für ganz viele Menschen, denke ich. Weil wenn ich den Menschen irgendwas hinsetze und sage, das ist toll, wir haben beschlossen, das ist toll und relevant, das stellen wir gar nicht mehr zur Diskussion. Allein schon dadurch, dass es hier aufgeführt wird, ist das deutlich. Genau, wenn ihr jetzt richtig gut seid und hierher gehört, dann erkennt ihr das auch selbst. Und wenn nicht, dann stimmt mit euch irgendwas nicht.
Ja.
So geht's einfach nicht,
finde
ich. Das finde ich ganz traurig. Ich glaube, dass dieser Gedankengang oder dass man Empathie für die Menschen hat, die sich nicht so wohl fühlen in solchen Veranstaltungen, dass das oft auch was Biografisches ist. Also ich komme aus einem total kulturfernen Elternhaus und wir sind nie in die Oper oder ins Theater oder sonst irgendwo hingegangen. Und ich habe ja dann auch, also entgegen aller soziologischer Wahrscheinlichkeit, bin ich ja trotzdem im Kulturbereich gelandet.
Ja, und wie kam es eigentlich dazu?
Interesse offensichtlich.
Ja.
Also tatsächlich hatte ich, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen sonderbar, aber ich hatte so ein Erweckungserlebnis, als wir in der Schule Shakespeare gelesen haben. Romeo und Julia natürlich. Und dann, das war gerade die Zeit, wo dieser Film von Baz Luhrmann ins Kino kam, mit Leonardo DiCaprio damals als Romeo. Und das ist ja auch so ein ganz bildgewaltiger Film und so ganz moderne Bildsprache, moderne Musik, aber die Sprache ist die gleiche. Das ist noch die aus Shakespeares Zeiten. Und ich habe den Film damals gesehen und war so fasziniert und dachte, das ist ja fantastisch, dass das funktioniert, dass diese Sprache plötzlich so eine Aktualität bekommt mit diesen Bildern, mit dieser Musik. Ja, und da war ich irgendwie dran. Und ab da habe ich mich wahnsinnig für Theater damals vor allen Dingen interessiert und habe immer mehr mir dann angeeignet und gelesen und kennengelernt. Aber natürlich habe nie vergessen, wie das zum Beispiel für meine Eltern war. Und als ich dann angefangen habe, im Kulturbereich zu arbeiten, ich habe auch immer an Stellen gearbeitet, die so die Schnittstelle zur Öffentlichkeit waren. Ich habe lange in Museumsshops gearbeitet, dann im Bereich Marketing, im Bereich Vertrieb. Und natürlich gab es da Momente, Veranstaltungen oder irgendwas, wo ich dachte, oh, ich hätte so gern, dass meine Mutter jetzt hier ist oder so. Und das haben wir auch ein paar Mal versucht. Aber was ich vor allen Dingen gesehen habe, ist, wie unwohl sich meine Mutter da gefühlt hat.
Ja.
Das war nämlich genau das. Sie hatte irgendwie das Gefühl, sie gehört da nicht hin. Sie weiß nicht genau, wie soll sie sich bewegen, wo soll sie sich hinsetzen, so. Auch so lauter Kleinigkeiten. Und dann war das für sie eben auch kein Genuss. Dann gab es eben gerade kein Resonanzerlebnis, weil diese Gedanken so präsent waren. Vielleicht wie bei deinem Vater, der gerne zwischendurch aufstehen muss. Wenn man da sitzt und denkt, boah, der Rücken irgendwie, ich fühle mich nicht gut, die Stühle sind so hart, ich würde jetzt gerne aufstehen und man kann es nicht, kann man sich eben auch nicht mehr so gut auf das Präsentierte konzentrieren. So, und
ja, dann kann man nicht in Resonanz gehen, weil man nicht die Offenheit hat und mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist. Ja.
So ist es. Und ich glaube, sowas, das habe ich immer im Hinterkopf einfach, dass viele Menschen sich nicht abgeholt fühlen.
Ja.
Wobei auch das ist so ein doofer Begriff. Wir müssen ja nicht irgendwen irgendwo abholen. Eigentlich geht es ja um Augenhöhe. Eigentlich geht es ja darum anzuerkennen, es gibt Menschen, die haben instinktiv keinen Zugang zu solchen Werken, Veranstaltungen. Und da können wir jetzt mal probieren, ob wir den schaffen können. So. Oder ganz anders, wenn es darum geht, auch Inhalte zu verändern, vielleicht schauen wir mal, wozu haben denn diese Menschen instinktiv Zugang? Was sind denn die Themen, die interessieren? Und können wir die mehr abbilden in unseren Veranstaltungen? Das wäre ja auch ein gangbarer Weg.
Ja, ja, in den Dialog gehen und überhaupt erfahren, was für sie Kultur bedeutet vielleicht. Weil du sagst es, glaube ich, gerade auch, und das sagt man ja auch so oft im Alltag, ich bin eher in einem kulturfernen Elternhaus oder so aufgewachsen, aber Kultur ist ja ein total weiter Begriff. Mhm. Und Kulturwissenschaftler sagen ja eigentlich auch, also Kultur ist immer, sind immer menschliche Tätigkeiten im Sozialen, ne, also auch ein Doing. Mhm. Aber das ist auch in unserer Alltagssprache noch gar nicht so angekommen.
Ja, dieser weite Kulturbegriff, genau, der ist in der Alltagssprache noch nicht wirklich angekommen. Wenn wir da Kultur sagen, dann meinen wir ja schon oft eher
Hochkultur.
Ja. Und nicht Soziokultur oder was, oder wie du sagtest, kulturelle Tätigkeiten, sowas. Natürlich wurde bei uns auch gelesen zu Hause, so. Aber eben vielleicht nicht die Zeit, sondern eher die Bildzeitung, so. Mhm. Ja, irgendwie, das prägt einen doch auf eine gewisse Art und das vermittelt einem natürlich selbst auch ein Gefühl, wo gehöre ich hin, so was ist mir vertraut, wo habe ich den Eindruck, da kenne ich die kulturellen Codes und was ist mir nicht vertraut. Ich glaube, weil ich selbst diesen Weg gegangen bin, auch mal so zum Unvertrauten hin,
ja,
und das ist auch nie abgeschlossen. Ich mache immer noch Fremdheitserfahrung, ja, gerade jetzt hier an der Musikhochschule, ja, von klassischer Musik verstehe ich wirklich wenig einfach, weil das wurde nie gehört bei uns zu Hause, das habe ich mir nicht angeeignet dann danach. Das verlässt einen nicht, immer das Gefühl zu haben, ich weiß hier nicht gut Bescheid, ich kenne bestimmte Namen gar nicht, ich habe bestimmte Stücke noch nie gehört. Und wenn dann mit so einer großen Selbstverständlichkeit darüber gesprochen wird, immer so zwischen den Zeilen, ja, das gehört doch dazu, das kennst du nicht, das ist doch hier Kanon, genau. Mhm. Und dann denke ich, na, ich habe auch einen Kanon, aber einen anderen. So.
Und den kennt ihr nicht.
So ist es, ja. Aber trotzdem ist es ja schon so, dass das Gefühl vermittelt wird, gesellschaftlich ist es irgendwie anerkannter, wenn ich weiß, wer Johannes Brahms war, als wenn ich weiß, wer Dieter Bohlen ist. Also gefühlt jetzt nur als Beispiel.
Aber vielleicht auch nur in unserem sozialen Raum, in dem wir uns jetzt gerade auch befinden.
Das stimmt, ja.
Also wenn ich jetzt in einen anderen sozialen Raum gehen würde, dann würden die Menschen vielleicht sagen, Brahms, who is that? Also, ja. Das interessiert mich einfach nicht.
Ja, ja.
Und ich finde diesen Punkt von dir total wichtig, zu sagen, ja, es hat für viele Menschen offenbar gar keine Relevanz. Aber das mal so sich einzugestehen, ist sehr schmerzhaft, glaube ich.
Ja, ja. Und
dann muss man aber damit leben, dass man weiterhin, jeder bleibt so auf seinem Schiff oder in seiner Bubble. Und das ist dann aber nicht sozial nachhaltig.
So ist es. Die Frage ist ja, wie können wir diese Relevanz herstellen? Denn irgendwas muss ja dran sein. Ich meine, wie lange ist Brahms jetzt tot? Wir hören ihn immer noch. Also irgendein Kern muss es ja geben, der sich über die Jahrhunderte erhalten hat. Über sowas wie, ich sag jetzt mal salopp, Heiligenverehrung hinaus. Und sich wieder stärker damit auseinanderzusetzen und das auch anzuerkennen, warum eigentlich Brahms heute noch, dann würde man sich wieder öffnen, auch für andere Communities. Da ist für mich auch die Parallele zwischen sozialer Nachhaltigkeit und kultureller Teilhabe. Eigentlich im Kern sind es beides keine Themen, sondern Denkhaltung. Und man müsste die Denkhaltung verändern. Es reicht nicht jetzt zu sagen, na gut, machen wir halt auch mal irgendwas mit Nachhaltigkeit, so als Thema, so aufgesetzt. Nee, man müsste wirklich richtig die Denkhaltung verändern, die hinter der Institution steht. Das wäre eine richtige Transformation.
Und was wären die Aspekte dieser Denkhaltung, die es braucht, um eben einen inklusiven Kulturbetrieb gemeinsam zu gestalten? Kannst du das konkret sagen?
Einen habe ich schon genannt. Man müsste damit anfangen, ein bisschen selbstkritischer zu werden. Raus aus der Blase. Überlegen, wer kommt noch nicht. Und auch ein Interesse für die, die noch nicht kommen, entwickeln. Und für deren Lebenswelt. Das wäre ganz wichtig. Und dann eben, wenn ich die Expertise noch nicht habe, dann muss ich sie mir ins Haus holen. Durch Kooperation, durch NichtbesucherInnenbefragung, wie auch immer, da gibt es viele Wege. Damit ich einfach ja, ich fällt da immer wieder ein, gerade neulich wieder bin ich über dieses super Einstein-Zitat gestolpert, wo ich denke, das müsste man viel häufiger zitieren. Wir können halt ein Problem nicht mit derselben Denkweise lösen, durch die es entstanden ist. Also erst die Denkweise verändern, dann das Problem lösen.
Sehr kluger Satz, ja.
Total, ja. Dass der nicht überall steht. Ja. Und das, so müsste es anfangen. Und da muss ich mir auch mal, da muss ich schauen, wie kann ich in meinem Personal diese Diversität abbilden. Und da muss ich auch solche Vermittlungsaufgaben als Querschnittsaufgabe verstehen. Das reicht nicht einfach zu sagen, so, da ist jetzt irgendwo die Vermittlungsabteilung und alle anderen machen ihr es wie bislang auch und dann wird es als fertiges Paket in die Vermittlungsabteilung geschoben. Da heißt es, jetzt macht ihr mal irgendwas. Überlegt euch mal irgendwelche pädagogischen Programme dazu.
Ja.
So geht's halt nicht.
Habe ich auch schon so erlebt, dass mir das von oben auf oktroyiert wurde und ich dann aber sagte, nee, ich habe jetzt gerade andere Prioritäten. I did it my way, würde ich auch sagen. Also ich habe jetzt viel an das Projekt gedacht, wo wir von außen kontaktiert wurden, von Opus 100 aus Bremen. Zwei Menschen, Linda und Alexander, die eben inklusive Tanzprojekte machen. Und da habe ich dann sofort im Telefonat mit denen gemerkt, ja, die haben eine Expertise, die können sie hier an die Musikhochschule bringen, super. Also organisiere ich das und stecke da viel meiner Energie rein, weil ich weiß, wir können von denen viel lernen, weil die nämlich die verschiedensten Leute mit den verschiedensten Voraussetzungen zusammenbringen und mit denen Tanzperformances erarbeiten. Mhm. Ja, das ist aus meiner Sicht auch der Weg.
So wichtig. Brauchen wir mehr solche Projekte? Aber ich weiß ja selber aus eigener Erfahrung, wie schwierig das ist, da Verbündete zu finden für solche Projekte. Da geht es eben wirklich darum, Denkhaltung aufzubrechen. Ja.
Und das ist nicht leicht, im Kopf flexibler zu werden oder vielleicht auch sich, was du auch gesagt hast, eben sich dem Fremden auszusetzen und vielleicht selber auch mal unsicher zu sein an einem neuen Ort und nicht zu wissen, wie soll ich mich hier verhalten.
Ja, und da komme ich wieder zurück auf diese Relevanzdiskussion, gerade im Kulturbereich. Da war Corona ja wirklich so ein Warnschuss, ne? Der Lockdown und Kultureinrichtungen wurden eben nicht als systemrelevant eingestuft, sondern die mussten auch alle schließen. Und das ist ja wirklich ein Aufschrei der Empörung durch die Branche gegangen. Ja. Natürlich sind wir systemrelevant. Nee, anscheinend nicht. Oder warum ist das nicht angekommen? Oder warum glaubt nur ihr, ihr seid systemrelevant? Ja. Und die Politik sieht es aber nicht so. Da ist ja auch viel in Bewegung gekommen dann im Nachhinein, bis heute im Grunde genommen. Aber da war auch wirklich so ein Punkt, da hätten noch viel mehr merken müssen, irgendwas stimmt hier nicht. Oder wenn wir uns die SDGs anschauen, die Sustainable Development Goals, da kommt Kultur überhaupt nicht vor. Mhm. 17 SDGs mit, ich glaube, 169 Unterzielen, Kultur kommt nicht vor. Also Bildung kommt vor, immerhin, aber Kultur nicht. Also irgendwas stimmt da ja nicht.
Ja, stimmt, da hatte ich ja auch nachgelesen nochmal. Und diesen nationalen Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung gefunden. Und ich würde schon sagen, dass die sprechen da von Bildungslandschaften und dass wir auch in einer Bildungslandschaft arbeiten, wir beide, würde ich schon so sagen. Mhm. Und da hat der nationale Aktionsplan eben auch 2017, glaube ich, festgehalten, dass diese Bildungslandschaften offen und durchlässig sein sollen und dass sie darüber nachdenken sollen, wie das geht. Mhm. Und dass sie eben auch den Erwerb von Kompetenzen ermöglichen, steht da, die für ein gutes und selbstbestimmtes Leben und Teilhabe an gesellschaftlicher Entwicklung, also dass sie den Erwerb dieser Kompetenz ermöglichen sollen. Mhm. Ja, das Problem ist halt immer noch, ich brauche Musikerfahrungen ja nicht fürs Überleben, denke ich. Und bei Corona ging es ums Überleben und sich nicht anstecken und nicht sterben.
Ja, wobei Buchhandlungen durften offen bleiben. Also so brauche ich Lesen zum Überleben. Naja, also es gibt, glaube ich, schon so ein Fünkchen Anerkennung, dass das Dinge sind, die auch elementar wichtig sein können. Glaube ich, hoffe ich.
Ja, bei uns auf jeden Fall, weil wir diese Erfahrungen in unserem Leben brauchen und sie regelmäßig machen. Naja, ich denke, bei Musik, aber das ist meine Biografie und meine Überzeugung, entsteht es auch durch das Aussteigen aus dem Alltag und das können klassische Konzerte bieten und durch das Spüren, ich bin ein fühlender Mensch und das berührt mich jetzt, was die 100 Menschen auf der Bühne spielen. Und Und das gibt mir etwas, was ich regelmäßig in meinem Leben brauche. Also, dass ich ein fühlender Mensch bin und eben keine Maschine, die funktioniert zum Beispiel. Und darum gehe ich auch gerne in Orchesterkonzerte, wo ich das so unmittelbar spüre.
Ja, wenn ich so überlege, ich habe das oft bei Theateraufführungen gehabt, dieses Gefühl. Ich nenne das immer so, ist eigentlich ja ein Begriff, der aus dem Sport kommt, aber der Nachbrenneffekt. Ja, du warst in dieser Veranstaltung und du gehst da raus und du bist so ganz erfüllt davon und es begleitet dich noch eine Weile, das Gefühl. Und es sind vielleicht Sachen in Bewegung geraten in dir, die du noch gar nicht so ganz sortieren kannst, aber irgendwie gab es so einen Impuls, wenn es gut gelaufen ist. Und ja, das ist was. Ohne das würde ich auch nicht leben wollen. Das kann man auch mit einem guten Buch haben, aber das ist halt eben dann was, was man dann eher für sich macht. Lesen ist
ja, so allein.
Eine einsame Tätigkeit. Und es ist auch wichtig, solche Erfahrungen in Gemeinschaft zu machen, wie zum Beispiel in einem Konzert oder in einem Theatersaal. Das finde ich auch. Und das wäre wieder, dass Dinge auch in einem in Bewegung geraten, um dass man doch vielleicht nochmal Dinge überdenkt, anders bewertet, einfach einen neuen Input bekommt. Das wäre ja wieder die Voraussetzung auch dafür, dass man seine Denkhaltung verändern kann oder da ein bisschen die Feinjustierung nochmal anders einstellt, was dann eben auch wieder einen Beitrag zu sozialer Nachhaltigkeit leisten würde.
Ja, und ich denke auch, dass dieser Punkt der Gemeinschaft zentral ist. Und jetzt kommen wir zum Anfang des Gesprächs im Endeffekt zurück, wo du meintest, das Soziale zieht sich durch alles. Und mein Argument hier, als wir die Arbeitsgemeinschaft oder Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit hatten, war, wenn wir viele verschiedene Menschen zusammenbringen an diesem Ort und wenn sie zusammen künstlerische Erfahrungen machen, dann befähigt sie das dazu, auch in Gemeinschaft das gemeinsame Leben zu gestalten und letztlich auch darüber nachzudenken, wie wollen wir denn gut zusammenleben, auch meinetwegen hier in Lübeck und auch vielleicht auf ökologischer Ebene Dinge zu verändern. Mhm. Man kann sogar sagen, das eine hat diesen Zweck der Gemeinschaft, der kommt dann auch wieder der ökologischen Nachhaltigkeit zugute. Habe ich das gut erklärt? Kannst du das nachvollziehen?
Ja.
So habe ich dann argumentiert, obwohl ich dir zustimme, also in dem, was du am Anfang gesagt hast, dass die soziale Nachhaltigkeit eigentlich das Wichtigste ist, weil ich glaube, dass sie uns letztlich am glücklichsten macht. Also wenn wir merken, wir sind Teil einer Gemeinschaft, in der wir mitgestalten können. Und das ist für mich eigentlich auch der zentrale Punkt.
Und das ist ja auch so ein Kerngedanke von Nachhaltigkeit, so zu handeln, dass auch die kommenden Generationen noch ihre Bedürfnisse befriedigen können. Dafür, um das mitzudenken, brauche ich ja doch so ein Mindestmaß an Solidarität mit meinen Mitmenschen. Wenn es mir vollkommen egal ist, was mit den nächsten Generationen passiert, ja, dann muss ich auch nicht nachhaltig handeln. Und da sind wir eben wieder bei der Denkhaltung, die verändert werden muss. Und ich glaube einfach, diese 17 SDGs und die 169 Unterziele, das ist alles gut und wichtig, aber das denkt eben auch das Problem Nachhaltigkeit in einer ganz großen Dimension. Das ist gut, dass da Dinge festgehalten werden, so auch als politische Ziele, was muss man erreichen, dass es eine Verbindlichkeit hat global. Aber der Einzelne, was nützen dem Einzelnen 169 Unterziele?
Ja,
so,
Wahnsinn.
Wie soll man sich das
zurechtfinden? Das wusste ich noch nicht, dass es 169 ist.
Da ist dann ganz genau festgelegt für die einzelnen Bereiche, was genau, welche Kennzahlen müssen erreicht werden. Ich glaube, Wissen ist ja nicht so sehr das Problem. Ich meine, wir wissen ja eigentlich seit Jahrzehnten, wenn wir jetzt nicht gerade Wissenschaftsskeptiker sind, okay, irgendwas geht schief, es gibt eine Klimakrise, das ist bedrohlich, es gibt eine Erderwärmung, aber warum kommen wir nicht wirklich ins Handeln oder nicht schnell genug oder warum werden Maßnahmen nicht schnell genug und umfassend genug umgesetzt? Und da ist man dann wieder beim Einzelnen. Anscheinend müssen wir alle unsere Denkhaltung noch ein bisschen mehr auf Nachhaltigkeit ausrichten. Und soziale
und nicht,
Nachhaltigkeit.
Und nicht auf unsere Fall, Individualinteressen. Die stehen dem ja oft im Wege.
So ist es, ja.
Möchtest du abschließend noch was sagen, was wir noch gar nicht angesprochen haben zum heutigen Thema?
Also ich hätte so ein bisschen Lust, wenn du magst, einfach noch mal positive Beispiele anzuschauen.
Ja.
Wir haben ja jetzt sehr viel
problematisiert. Du hast schon welche genannt auch.
Ja.
Zum Beispiel die Website, die mit wenig Sprachbarrieren sein kann oder genau, also so formuliert werden kann, dass sich Leute eher willkommen fühlen. Das war ja ein Positives, aber du hast noch mehr.
Ja, ja, ich habe noch mehr. Also wenn sich jemand von den ZuhörerInnen da draußen konkret eine Website anschauen möchte, wo ich finde, wo das sehr gut gemacht wurde, dann würde ich das KünstlerInnenhaus Musongturm Frankfurt am Main empfehlen. Tolle Website. Die Sache mit der einfachen Sprache genial gelöst, finde ich. Oder wenn es darum geht, was heißt es eigentlich, Kulturvermittlung als Querschnittsaufgabe zu begreifen, dann sollte man vielleicht mal einen Blick werfen auf das Beethovenfest Bonn. Da gibt es seit einigen Jahren einen neuen Intendanten. Der hat so viele neue Ansätze, wie können wir gerade jetzt, wir bewegen uns ja auch in der Welt der Musik, wie können wir Konzertformate ein bisschen innovativer gestalten, sodass sich mehr Menschen eingeladen fühlen. Was für Kooperationen können wir machen, um uns ein bisschen in die Communities vor Ort hinein zu vernetzen, um diverser zu werden. Und ein schönes Beispiel ist dann immer, die haben für die Menschen, die Tickets für Konzerte gekauft haben, so eine, ich meine, wenn man online gekauft hat, muss man ja mal seine E-Mail-Adresse auch angeben und die haben dann eine E-Mail geschickt, sozusagen Konzertbesuch-Basiswissen. Also, wie geht es eigentlich? So, für alle die, die da ein bisschen unsicher sind, genau. Was geht, was vielleicht lieber nicht, was ziehe ich an? So, gibt es da vielleicht irgendwelche Vorschriften? So, ich meine natürlich ein bisschen witzig, aber sowas holt Menschen auch nochmal anders ab. Das finde ich, ist einfach eine tolle Idee. Oder wenn wir müssen ja gar nicht bis nach Bonn schauen, wir können auch hier in Lübeck mal uns umsehen. Da gibt es ja den Verein Kulturtafel e.V. und die haben jetzt ganz neu das Projekt Kulturdialoge, wo sie mit Menschen, die alle keinen bildungsbürgerlichen Hintergrund haben, also nicht aus den sozialen Milieus kommen, die sowieso schon immer in die Hochkulturveranstaltung gehen, Gruppen von Menschen, die eben das nicht regelmäßig machen, gehen die in Kulturinstitutionen und suchen das Gespräch mit Entscheidungsträgern oder denjenigen, die die Programme machen. Da kann man dann einfach mal erzählen, was hindert mich eigentlich daran? Womit fühle ich mich wohl? Womit fühle ich mich nicht so wohl, wenn ich zum Beispiel ins Theater gehe?
Ja, es ist wieder dialogische Arbeit.
Absolut, und zwar auf Augenhöhe. Und das anzuerkennen und nicht zu sagen, ja, das ist halt eine Schwäche, da müssen die dann nacharbeiten, damit die sich hier wohlfühlen, sondern zu sagen, nee, uns interessiert die Perspektive, wir wollen es hier irgendwie einbeziehen. Das finde ich ist eine so tolle Idee. Und das sind ja alles lauter kleine qualitative Interviews, die da geführt werden.
Ja, das ist nämlich auch ein Aspekt der Denkhaltung, von der du jetzt oft gesprochen hast, Perspektivwechsel.
Genau, Empathie, Perspektivwechsel. Ganz zentral. Und ja, das finde ich ist eine geniale Idee. Oder Komische Oper Berlin. Da gibt es auch so viele Projekte, wenn man sich deren Website mal anschaut, wie die in Stadtteile reingehen und versuchen, die Oper dahin zu bringen, zu denen, die nicht von alleine kommen. Und dann aber auch nicht einfach was verpflanzen, sozusagen, vom Haupthaus irgendwo in einen sozial problematischen Stadtteil oder einen sozialen Brennpunkt, sondern da werden eben auch eigene Programme entwickelt, die ein bisschen andere Formate haben. Ein bisschen, du hattest auch viel so Durchlässigkeit, von durchlässigen Landschaften gesprochen, die eben ein bisschen durchlässiger sind. Also es gibt schon genügend Ansätze. Ich möchte alle Institutionen motivieren. Man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden. Man kann sich auch erstmal umschauen, was machen denn die anderen so? Und gibt es da irgendwas, wo wir uns Ideen holen können, was wir als Anregung nehmen können? Oder welche Communities haben wir eigentlich vor Ort, die noch nicht kommen? Mit wem können wir uns vernetzen? Das wäre doch schon mal ein guter Ausgangspunkt.
Ja, das denke ich auch. Let's connect. Ich danke dir, Nicole, für deinen Besuch im Podcast. Das war sehr schön.
Ich danke dir für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Und ja, ich fand es auch sehr schön.
Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich bei Nicole Werner, die den Begriff der sozialen Nachhaltigkeit so anschaulich erklären konnte. Wir freuen uns über Reaktionen und Rückmeldungen zu dieser Folge bei Spotify oder auf dem Blog mehralstöne.podigy.io. Wie gewohnt erscheint die nächste Folge in etwa einem Monat und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir, wie immer, viel Spaß beim Musikmachen, Hören und Unterrichten.